Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Neuntes Kapitel. Oras. Scheweck erwachte, als die Glocken auf dem Turm der Kapelle zur Morgenandacht riefen. Jeder Ton war wie ein Hammerschlag auf seinen Hinterkopf. Er fühlte sich so elend und zittrig, dass er nicht einmal längere Zeit aufrecht sitzen konnte. Schließlich schleppte er sich ins Badezimmer und nahm eine lange kalte Dusche, die seine Kopfschmerzen ein wenig linderte. Aber sein ganzer Körper kam ihm noch immer fremd vor, irgendwie widerwärtig. Als er allmählich wieder denken konnte, erinnerte er sich an Bruchstücke, flüchtige Augenblicke des vorangegangenen Abends, sehr lebendige, sinnlose kleine Szenen der Party bei Wea. Er versuchte nicht daran zu denken, konnte aber an nichts anderes denken. Alles wurde so widerwärtig. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und blieb dort ins Leere starrend, reglos, in tiefem Elend eine halbe Stunde lang sitzen. Er war oft genug verlegen gewesen und sich selbst wie ein Idiot vorgekommen. Als junger Mann hatte er unter dem Gefühl gelitten, dass die anderen ihn für sonderbar, für anders hielten. In späteren Jahren hatte er den Zorn und die Verachtung zahlreicher Mitbewohner von Anaris herausgefordert und auch gespürt. Aber ihr Urteil über ihn hatte er nie wirklich akzeptiert. Er hatte sich nie geschämt. Er wusste nicht, dass diese lähmende Demütigung, genau wie die Kopfschmerzen, eine chemische Folge des Alkoholrausches war. Aber dieses Wissen hätte auch nichts geändert. Scham, das Gefühl der Widerwärtigkeit und der Selbstentfremdung, war eine Offenbarung für ihn. Er sah mit einer ganz neuen Klarheit, mit einer entsetzlichen Klarheit, und sah weit über jene unzusammenhängenden Erinnerungen an das Ende des Abends bei Wea hinaus. Es war nicht nur die arme Wea, die ihn verraten hatte. Es war nicht nur der Alkohol, den er zu erbrechen versucht hatte. Es war all das Brot, das er auf Oras gegessen hatte. Er stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch, legte den Kopf in beide Hände und presste sie an die Schläfen, den peinigenden Punkt der Kopfschmerzen, und betrachtete sein Leben im Licht der Scham. Auf Anaris hatte er sich entschieden, entgegen der Erwartungen seiner Gesellschaft die Arbeit zu tun, zu der er persönlich berufen war. Das zu tun bedeutete Rebellion. Das Ich zum Besten der Gesellschaft aufs Spiel zu setzen. Hier, auf Uras, war dieser Akt der Rebellion ein Luxus, ein sich gehen lassen. In Ajo Physiker zu sein bedeutete nicht, der Gesellschaft oder der Menschheit oder der Wahrheit zu dienen, sondern dem Staat. An seinem ersten Abend in diesem Zimmer hatte er sie herausfordernd und neugierig gefragt, »Was werden Sie mit mir anfangen?« Jetzt wusste er, was sie mit ihm angefangen hatten. Tschifolisk hatte ihm diese einfache Tatsache erklärt. Sie hatten ihn zu ihrem Besitz gemacht. Er hatte geglaubt, mit ihnen zu handeln, die sehr naive Vorstellung eines Anarchisten. Der Einzelne kann nicht mit dem Staat handeln. Der Staat erkennt nur eine Währung an, die Macht. Und seine Münzen prägt er selbst. Er erkannte jetzt in allen Einzelheiten von Anfang bis zu diesem Punkt, dass es ein Fehler gewesen war, nach Oras zu kommen. Sein erster großer Fehler und einer, der sich wahrscheinlich auf den gesamten Rest seines Lebens auswirkte. Als er das jedoch erkannt hatte, als er sich all die Beweise dafür vor Augen geführt hatte, die er seit Monaten unterdrückte und leugnete, und er brauchte ziemlich lange dazu, dort an seinem Schreibtisch sitzend, bis zu jener lächerlichen, widerlichen letzten Szene mit Wea und auch sie noch einmal durchlebt hatte und dann spürte, dass sein Gesicht brannte, dass seine Ohren klangen, da war er fertig damit. Selbst in diesem postalkoholischen Tal der Tränen fühlte er sich nicht schuldig. Das alles war nun einmal geschehen, doch jetzt musste er überlegen, was er tun sollte. Nachdem er sich selbst ins Gefängnis begeben hatte, wie konnte er nun als freier Mann handeln? Auf keinen Fall würde er für die Politiker Physik machen, das stand jetzt fest. Doch wenn er nicht mehr weiterarbeitete, würden sie ihn nach Hause gehen lassen? Bei diesem Gedanken atmete er ganz tief ein, hob den Kopf und sah mit leerem Blick in die sonnenbeschienene grüne Landschaft vor seinem Fenster hinaus. Es war das erste Mal, dass er sich gestattete, die Möglichkeit einer Heimkehr ernsthaft ins Auge zu fassen. Und diese Vorstellung drohte, alle Schleusen zu sprengen und ihn mit unerträglicher Sehnsucht zu überschwemmen. Pravik zu sprechen, mit Freunden zu sprechen, Takwa, Pilun, Sadik wiederzusehen, den Staub von Anaris zu berühren. Aber sie würden ihn nicht gehen lassen. Er hatte seine Überfahrt nicht bezahlt. Und er selbst konnte sich auch nicht gehen lassen, konnte nicht aufgeben und davonlaufen. Er saß im hellen Morgenlicht an seinem Schreibtisch und hämmerte mit beiden Fäusten auf die Tischkante, hart und scharf, zweimal, dreimal. Seine Miene jedoch war ganz ruhig und wirkte nachdenklich. »Wohin soll ich gehen?«, fragte er laut. Es klopfte. Efor kam mit dem Frühstückstablett und den Morgenzeitungen. »Ich war schon einmal um 6 hier, wie üblich.« »Aber Sie mussten Schlaf nachholen«, erklärte er, während er das Tablett mit bewundernswerter Geschicklichkeit arrangierte. »Ich habe mich gestern Abend betrunken«, sagte Scherweck. »Wunderbar, solange es dauert«, erwiderte Efor. »Ist das alles, Herr?« »Sehr wohl.« Und er verließ das Zimmer ebenso gewandt, wobei er sich vor Paar verbeugte, der hereinkam, als er hinausging. »Wollte sie nicht beim Frühstück stören, komme gerade aus der Kapelle und dachte, ich schau mal schnell herein.« »Nehmen Sie Platz. Möchten Sie eine Tasse Schokolade?« Scherweck konnte einfach nicht essen, solange Paar nicht wenigstens so tat, als leiste er ihm dabei Gesellschaft. Paar nahm sich ein Honigbrötchen und zerkrümelte es auf seinem Teller. Scherweck fühlte sich noch immer ein wenig zittrig, hatte aber jetzt großen Hunger und machte sich mit Appetit über das Frühstück her. Paar schien noch schwerer als sonst, den Anfang zu einem Gespräch zu finden. »Sie lesen immer noch diesen Mist?«, fragte er schließlich ein wenig belustigt und deutete auf die zusammengefalteten Zeitungen, die Efor neben das Tablett gelegt hatte. »Efor bringt sie mir.« »Ach, wirklich?« »Ich habe ihn darum gebeten«, sagte Scherweck und musterte Paar für einen Sekundenbruchteil mit prüfendem Blick. »Sie erweitern meinen Horizont, mein Verständnis für dieses Land. Ich interessiere mich für ihre unteren Klassen. Die meisten Anaresti stammen von diesen Unterklassen ab.« »Ja, natürlich«, antwortete der Jüngere und nickte respektvoll. Er biss von seinem Honigbrötchen ab. »Ich glaube, ich hätte doch gern etwas Schokolade«, sagte er dann und läutete die Glocke, die auf dem Tablett stand. Efor erschien an der Tür. »Eine zweite Tasse«, befahl Pai, ohne sich umzudrehen. »Tja, Dr. Scherweck, wir hätten Sie jetzt, da das Wetter so schön ist, gern noch ein wenig herumgeführt und Ihnen mehr von unserem Land gezeigt. Vielleicht sogar eine Auslandsreise. Doch dieser verdammte Krieg hat all diese Pläne leider zunichte gemacht.« Scherweck las die Schlagzeile der obersten Zeitung. »Io und Tu stoßen bei Benbili Hauptstadt zusammen.« »Es sind inzwischen neuere Meldungen über das Telefax gekommen«, erklärte Pai. »Wir haben die Hauptstadt befreit. General Havewert wird wieder eingesetzt.« »Dann ist der Krieg also vorbei?« »Nicht solange Tu die beiden Ostprovinzen besetzt hält.« »Aha, dann werden ihre und die tuvianische Armee in Benbili kämpfen, aber nicht hier?« »Oh nein, es wäre eine Riesendummheit von denen, hier einzumarschieren, genauso wie umgekehrt. Diesen barbarischen Brauch, den Krieg ins Herz der eigenen Hochzivilisation zu tragen, haben wir längst abgelegt. Das Gleichgewicht der Kräfte wird nur noch von solchen Polizeiaktionen aufrechterhalten. Offiziell jedoch sind wir im Krieg. Daher treten auch leider all diese unbequemen alten Einschränkungen in Kraft.« »Einschränkungen?« »Geheimhaltung der Forschung im Institut der Physikalischen Wissenschaft zum Beispiel. Ist im Grunde gar nichts dabei, nichts weiter als ein Regierungsstempel. Und manchmal eine Verzögerung bei der Veröffentlichung von Schriften, wenn die da oben meinen, sie könnten gefährlich sein, nur weil sie kein Wort davon verstehen. Und auch das Reisen wird leider ein wenig beschränkt, vor allem für sie und die anderen Ausländer hier. Solange wir im Kriegszustand sind, dürfen sie, glaube ich, den Campus nur mit Erlaubnis des Rektors verlassen. Aber machen Sie sich nichts draus. Ich kann Sie hier rausholen, wann immer Sie wollen, und zwar ohne all diesen Firlefanz. Sie haben die Schlüssel, sagte Scheweck mit unschuldigem Lächeln. Oh ja, darin bin ich Spezialist. Ich liebe es, Vorschriften zu umgehen und die Behörden auszutricksen. Vielleicht bin ich ein geborener Anarchist, was? Wo zum Teufel bleibt dieser dämliche Kerl, der mir eine Tasse Schokolade bringen soll? Er muss sie ganz unten aus der Küche holen. Dazu braucht man noch nicht den halben Tag. Nun ja, ich werde nicht länger warten. Möchte sie nicht den ganzen Vormittag in Beschlag nehmen? Übrigens, haben Sie das neueste Bulletin der Raumforschungsstiftung gesehen? Darin sind Reumeres Pläne für den Ansibel veröffentlicht. Was ist ein Ansibel? So nennt er das Gerät für Momentankommunikation. Er sagt, wenn die Temporalisten, und das sind natürlich Sie, nur die Gleichungen der Zeitträgheit ausarbeiten, dann werden die Ingenieure, das ist er, in der Lage sein, dieses verdammte Ding innerhalb von Monaten oder Wochen zu bauen, zu testen und somit zugleich die Gültigkeit der Theorie zu beweisen. Die Ingenieure sind Selbstbeweis der Existenz der kausalen Reversibilität. Wie Sie sehen, hat Reumere seine Wirkung praktisch schon fertig, bevor ich die Ursache geliefert habe. Er lächelte wieder, diesmal weniger unschuldig. Als Paar die Tür hinter sich zugemacht hatte, sprang Scheweck auf. »Du dreckiger, profitlerischer Lügner«, rief er auf Pravik, weiß vor Wut, die Hände zu Fäusten geballt, um nicht den nächstbesten Gegenstand zu nehmen und ihn hinter Paar herzuschleudern. Efor trat ein und brachte ein Tablett mit Tasse und Untertasse. Misstrauisch blieb er stehen, als er Scheweck allein vorfand. »Schon gut, Efor, er wollte nicht.« Er wollte die Tasse nicht. Sie können jetzt alles mitnehmen. Sehr wohl, Herr. Hören Sie, ich wünsche vorläufig keine Besuche. Können Sie sie mir vom Hals halten? Kein Problem, Herr. Irgendjemand im Besonderen? Ja, ihn. Ach was, alle. Sagen Sie einfach, dass ich arbeite. Darüber wird er sich aber freuen, Herr. Efors Runzeln glänteten sich sekundenlang durch ein boshaftes Lächeln. Dann sagte er mit respektvoller Vertrautheit, »An mir kommt niemand vorbei, den Sie nicht empfangen wollen.« Und schließlich mit formeller Höflichkeit, »Vielen Dank, Herr, und guten Morgen.« Das Essen und das Adrenalin hatten Scheweks Lähmung beseitigt. Er marschierte auf und ab durch das Zimmer, ruhelos und gereizt. Er wollte handeln. Er hatte ja fast ein Jahr mit Nichtstun zugebracht, hatte sich nur gängeln lassen. Es wurde Zeit, dass er etwas tat. Nun gut, wozu war er denn hergekommen? Um als Physiker zu arbeiten, um, ausgestattet mit seiner Begabung, die Rechte eines jeden Bürgers der Gesellschaft zu behaupten und wahrzunehmen. Das Recht auf Arbeit, auf Unterhalt während der Arbeit und auf die Möglichkeit, das Produkt dieser Arbeit mit allen zu teilen, die daran teilhaben wollen. Die Rechte eines Odonias und eines Menschen. Seine wohlmeinenden und besorgten Gastgeber ließen ihn arbeiten und sicherten auch seinen Unterhalt während der Arbeit. Das Problem kam erst beim dritten Punkt. Aber noch war er nicht so weit. Noch hatte er seine Aufgabe nicht bewältigt. Schließlich konnte er nicht teilen, was er nicht besaß. Er ging zum Schreibtisch zurück, setzte sich und zog ein paar dicht bekritzelte Papierfetzen aus der am schwersten zugänglichen und überflüssigsten Tasche seiner eng sitzenden modischen Hose. Mit den Fingern strich er die Fetzen glatt und starrte sie an. Ihm fiel auf, dass er allmählich wie Sabul wurde, mit winzig kleiner Schrift und zahllosen Abkürzungen auf abgerissene Zettel kritzelte. Jetzt wusste er, warum Sabul das tat, weil er besitzlerisch und geheimniskrämerisch war. Ein psychopathischer Charakterzug auf Anaris war auf Uras durchaus vernünftig. Wieder saß Scheweck fast reglos, den Kopf gesenkt, und studierte die beiden Zettel, auf denen er sich bestimmte wesentliche Punkte der allgemeinen Temporaltheorie notiert hatte, soweit er sie bisher ausgearbeitet hatte. Drei ganze Tage saß er so an seinem Schreibtisch und starrte auf die beiden Zettel. Zuweilen stand er auf, ging im Zimmer umher, schrieb etwas auf, benutzte den Computer, bat Efor, ihm etwas zu essen zu bringen oder legte sich hin und schlief. Dann kehrte er an seinen Schreibtisch zurück und arbeitete. Am Abend des dritten Tages saß er zur Abwechslung auf der Marmorbank vor dem Kamin. Dort hatte er den ersten Abend gesessen, als er dieses Zimmer, diese wunderschöne Gefängniszelle betreten hatte, und dort saß er im Allgemeinen, wenn er Besuch empfing. Jetzt hatte er zwar keinen Besuch, aber er dachte an Sayo Pal. Wie alle nach Macht strebenden war Pal verblüffend kurzsichtig. Sein Geist war irgendwie oberflächlich, verkümmert. Ihm fehlte der Tiefgang, die Kraft, die Imagination. Er war ein primitives Instrument, und dennoch war sein Potenzial real gewesen und war, obwohl deformiert, nicht verloren gegangen. Pal war ein überaus cleverer Physiker, oder genauer gesagt, er war sehr clever, wenn es um Physik ging. Er hatte nie etwas Eigenes geschaffen. Sein Opportunismus jedoch, das Gespür dafür, wo sein Vorteil lag, führte ihn immer wieder auf das vielversprechendste Gebiet. Er hatte, genau wie Scheweck, eine Nase dafür, wo er ansetzen musste. Und diesen Zug respektierte Scheweck an ihm wie an sich selbst, denn er ist von ganz besonderer Bedeutung für einen Wissenschaftler. Es war Pal, der Scheweck das aus dem Terranischen übersetzte Buch gegeben hatte, das Symposium über die Relativitätstheorie, dessen Gedankengänge ihn in letzter Zeit immer mehr beschäftigten. War es möglich, dass er nur nach Urras gekommen war, um Sayo Pal, seinem Feind, zu begegnen? Dass er gekommen war, um ihn aufzusuchen, weil er wusste, dass er von diesem Feind das bekommen konnte, was er von seinen Brüdern und Freunden nicht bekommen konnte? Was kein Anaresti ihm geben konnte, Kenntnis über das Unbekannte, das Fremde, neues Wissen? Er vergaß Pal. Er dachte an das Buch. Er konnte sich selbst nicht genau erklären, was er daran so anregend fand. Die meisten physikalischen Ideen darin waren schließlich längst überholt. Die Methoden waren schwerfällig, die fremde Einstellung zuweilen unangenehm. Die Terraner waren intellektuelle Imperialisten gewesen, eifersüchtige Mauerbauer. Sogar Einstein, der Urheber dieser Theorie, hatte sich zu der Warnung veranlasst gesehen, dass seine Theorien keinen Modus außer den physikalischen umfassten und in keiner Weise metaphysische, philosophische oder ethische Implikationen enthielten, was natürlich oberflächlich zutreffend war, und dennoch hatte er die Zahl benutzt. Die Brücke zwischen den Gedanken und der Empirie, zwischen Psyche und Materie. Die Zahl, die unanfechtbare, wie die alten Gründer der edlen Wissenschaft sie genannt hatten. Die Mathematik in diesem Sinne anzuwenden bedeutete, den Modus anzuwenden, der allen anderen Modi vorausging und zu allen anderen Modi führte. Einstein hatte das gewusst. Mit liebenswerter Bescheidenheit und Zurückhaltung hatte er seinen Glauben daran eingestanden, dass seine Physik vielleicht tatsächlich die Realität beschrieb. Fremdartigkeit und Vertrautheit. In jedem Gedankengang des Terraners entdeckte Scheweck diese Kombination und war immer wieder fasziniert. Und voller Mitgefühl, denn auch Einstein hatte nach einer allgemeinen Feldtheorie gesucht. Er hatte die Schwerkraft als Funktion der Geometrie des raumzeitlichen Kontinuums erklärt und dann versucht, die Synthese auf die elektromagnetischen Kräfte auszudehnen. Es war ihm nicht gelungen. Schon zu seinen Lebzeiten und viele Dekaden nach seinem Tod hatten sich die Physiker von seiner eigenen Welt, von seinen Bemühungen und deren Misserfolg abgewandt, hatten die großartigen Inkohärenzen der Quantentheorie mit ihren gewaltigen technologischen Ergebnissen verfolgt und sich zuletzt so ausschließlich auf den technologischen Modus konzentriert, dass sie in einer Sackgasse landeten, ein katastrophales Versagen der Imagination. Und doch war ihre ursprüngliche Intuition richtig gewesen. An dem Punkt, an dem sie gestanden hatten, hatte die Weiterentwicklung in jener Indetermination gelegen, die der alte Einstein von Terra nicht akzeptieren wollte. Und dieses Nicht-Akzeptieren war ebenfalls korrekt gewesen, auf lange Sicht. Nur hatte er nicht die Mittel gehabt, um das zu beweisen. Die Saeber-Variablen und die Theorien der infiniten Geschwindigkeit und der komplexen Ursache. Sein allgemeines Feld existierte in der Physik der Zetianer, aber es basierte auf Bedingungen, die zu akzeptieren er möglicherweise nicht bereit gewesen wäre. Denn für seine großen Theorien war die Lichtgeschwindigkeit ein wesentlicher Begrenzungsfaktor gewesen. Seine beiden Relativitätstheorien waren sogar nach so vielen Jahrhunderten noch ebenso schön, ebenso gültig und ebenso anwendbar wie eh und je. Und doch basierten beide auf einer Hypothese, deren Gültigkeit nicht bewiesen werden konnte, ja deren Gültigkeit unter bestimmten Umständen widerlegt werden konnte und widerlegt worden war. Aber war dann eine Theorie, deren Elemente alle beweisbar waren, nicht schlicht und einfach nur eine Tautologie? Die einzige Chance, aus dem Kreis auszubrechen und weiterzugehen, lag im Bereich des Unbeweisbaren, ja sogar des Widerlegbaren. Falls das so war, spielte dann die Unbeweisbarkeit der Hypothese der realen Koexistenz das Problem, mit dem sich Chebec in den letzten 3 Jahren, das heißt sogar in den letzten 10 Jahren verzweifelt herumgeschlagen hatte, wirklich eine Rolle? Er hatte versucht, die Gewissheit zu erlangen, als sei sie etwas, das er besitzen könne. Er hatte eine Sicherheit verlangt, eine Garantie, die nicht gegeben wird und die, falls doch gegeben, zu einem Gefängnis werden würde. Doch wenn er die Gültigkeit der realen Koexistenz ganz einfach voraussetzte, stand es ihm frei, die schöne Geometrie der Relativität anzuwenden. Und dann konnte er endlich weitergehen. Der nächste Schritt war klar und eindeutig. Die Koexistenz der Sukzession konnte mit einer saibarischen Transformationsreihe bearbeitet werden, und bei diesem Ansatz boten Sukzessivität und Präsenz keine Antithese mehr. Die grundlegende Einheit der Sequenz und des Simultanitätsstandpunkts wurde deutlich. Das Intervallkonzept half, die statischen und dynamischen Aspekte des Universums miteinander zu verbinden. Wie hatte er 10 Jahre lang der Realität ins Gesicht sehen und sie gleichzeitig nicht sehen können? Jetzt war es überhaupt nicht mehr schwer, weiterzugehen. Und er war ja schon weitergegangen. Er war sogar angekommen. In diesem ersten, scheinbar flüchtigen Blick auf die Methode, der ihm gewährt wurde, weil er einen Fehler in fernster Vergangenheit erkannt hatte, sah er alles, was von nun an kommen würde. Die Mauer war niedergerissen. Die Vision war klar und umfassend. Was er sah, war einfach, einfacher als alles andere. Es war die Einfachheit, und sie umschloss jede Komplexität, jedes Versprechen. Es war eine Offenbarung. Es war der klar erkannte Weg, der Weg nach Hause, das Licht. Sein Geist war wie ein Kind, das hinausläuft in die Sonne. Es gab kein Ende, kein Ende. Und dennoch bebte er trotz seiner absoluten Gelöstheit und Freude vor Furcht. Seine Hände zitterten, seine Augen füllten sich mit Tränen, als hätte er zu lange in die Sonne gesehen. Schließlich ist das Fleisch nicht transparent. Und das Bewusstsein, dass man die Erfüllung seines Lebens gefunden hat, ist seltsam, berührt seltsam. Dennoch sah er weiter in die Sonne. Mit dieser kindlichen Freude, er ging weiter, bis er plötzlich nicht mehr weiter konnte. Er kam zurück und sah, als er sich unter Tränen umschaute, dass das Zimmer dunkel war, dass in den hohen Fenstern die Sterne standen. Der Augenblick war vorüber. Er sah, wie er dahin ging. Er versuchte, ihn nicht zu halten. Er wusste, dass er selbst ein Teil von ihm war, nicht umgekehrt. Er befand sich in seiner Obhut. Nach einer Weile stand er unsicher auf und machte die Lampe an. Er wanderte im Zimmer umher, berührte die Gegenstände, den Einband eines Buches, einen Lampenschirm, war froh, wieder bei diesen vertrauten Dingen, wieder in seiner eigenen Welt zu sein. Denn in diesem Augenblick bedeutete der Unterschied zwischen diesem Planeten und jedem anderen, zwischen Uras und Anaris, nicht mehr als der Unterschied zwischen 2 Sandkörnern am Meeresstrand. Es gab keine Abgründe mehr, keine Mauern. Es gab kein Exil mehr. Er hatte die Grundfesten des Universums gesehen, und die waren massiv. Langsam und ein wenig schwankend ging er ins Schlafzimmer und ließ sich angekleidet auf das Bett fallen. Er lag dort, die Arme unter dem Kopf, entwickelte und plante das eine oder andere Detail der Arbeit, die noch getan werden musste, ganz erfüllt von einer feierlichen, euphorischen Dankbarkeit, die allmählich in ruhiges Wachträumen, dann in Schlaf überging. Er schlief 10 Stunden lang. Beim Aufwachen dachte er bereits an die Gleichungen, die das Intervallkonzept ausdrückten. Er ging zum Schreibtisch. Er ging zum Schreibtisch und machte sich daran, sie auszuarbeiten. Er hatte an diesem Nachmittag eine Vorlesung, die er pünktlich hielt. Das Abendessen nahm er im Speisesaal der Professoren ein und unterhielt sich mit seinen Kollegen dort über das Wetter, den Krieg und alles mögliche andere. Falls sie ihn verändert fanden, so merkte er es nicht, denn er war sich ihrer Gegenwart gar nicht so richtig bewusst. Dann kehrte er in seine Wohnung zurück und arbeitete. Die Urasti teilten den Tag in 20 Stunden ein. 8 Tage lang verbrachte er je 12 bis 16 Stunden an seinem Schreibtisch oder im Zimmer, auf- und abwandernd, die hellen Augen immer wieder auf die Fenster gerichtet, vor denen draußen die warme Frühlingssonne schien, oder die Sterne und der gelbe, abnehmende Mond.